Schönen guten Morgen, gut euch zu sehen. Wie geht's euch? Gut? Das ist gut. Ja, ich freue mich, wenn das Wort Gottes da ist, wenn das Wort Gottes unter uns wirkt, aber ich weiß genau, dass euch nur eine Frage beschäftigt. Wer ist diese Familie? Stimmt's? Ich weiß es, aber ich habe Schweigepflicht. Ich kann nur so viel sagen, wir sind es nicht. Ja? Nur um diesen Elefanten schon mal aus dem Raum zu nehmen. Ja? Sonst schaut ihr mich jetzt die nächsten 45 Minuten an, bis 60, ja? Und denkt euch, ist es oder ist es bei Ihnen? Nein, wir sind es nicht und ich wünsche euch viel Glück, es herauszufinden. Aber herzlichen Glückwunsch an diese Familie, es ist so schön, einfach wenn Gott segnet und wenn Kinder geboren werden, sehr schön. Ja, wir sind in einer Predigtserie. Wir wollen über Kultur sprechen. Es ist so wichtig, gerade wenn wir merken, es ist Bewegung, es ist Dynamik. Wir merken, wir wachsen als Gemeinde, wir bauen hinter dieser Wand, bauen wir einen großen Saal, wo wir auch hineinwachsen wollen. Und es ist richtig gut. Wir haben Vision als Gemeinde, wir haben etwas, wo wir hin möchten. Wir haben Ziele, die wir erreichen möchten. Aber es ist so wichtig, dass wir auch darüber sprechen, wie wollen wir miteinander diese Vision erreichen. Du kannst die schönste Vision haben, jedes Unternehmen kann die schönste Vision haben, irgendwo an der Wand stehen, aber wenn die Kultur, wenn die Atmosphäre nicht passt, dann werde ich da trotzdem nicht gerne sein. Du kannst in ein Restaurant gehen, in die Gastronomie und da können die tollsten Ziele sein, da kannst du gar das beste Essen geben, aber wenn die Atmosphäre nicht passt, dann würde ich da nicht gern hingehen. Und deswegen wollen wir darüber sprechen, wie wir als Gemeinde, welche Kultur wollen wir haben, wie wollen wir miteinander leben, miteinander umgehen, Reich Gottes Kultur erlernen, während wir dieser Vision gemeinsam nachjagen. Denn wir glauben, dass Gott noch vieles vorhat, hier in Lichtenfels und Umgebung, dass viele Menschen ihn erkennen sollen, dass Menschen errettet werden. Das Evangelisationsteam geht morgen nach draußen. Sie wollen Menschen von diesem Jesus erzählen. Und es ist wichtig, dass wir auch miteinander gute Kultur leben. Wir haben letzte Woche über den ersten Punkt gesprochen, Kultur der Ehre. Wir haben darüber gesprochen, dass wir einander ehren wollen, dass wir Gott ehren und einander ehren wollen, weil ich glaube, dass die Bibel uns eine Kultur der Ehre zeigt. Der Vater ehrt den Sohn, der Sohn ehrt den Vater, der Geist ehrt den Vater und den Sohn. In Gott ist eine Kultur der Ehre und sie fließt hinaus, Gott ehrt sogar uns. Und wir sollen einander ehren, so wie Gott uns ehrt. Wir wollen eine Kultur der Ehre miteinander leben. Und heute wollen wir über den zweiten Punkt sprechen. Sagt mal alle zwei. Kultur der Schönheit. Wir bringen Schönheit hervor. Wir gehen ins Johannesevangelium. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne mit auf. Johannesevangelium Kapitel 1. Ansonsten könnt ihr wie immer auch hinter mir natürlich mitlesen. Johannesevangelium Kapitel 1, 1 bis 14. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Gott schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß. Sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Johannes selbst war nicht das Licht, er sollte nur ein Zeuge für das kommende Licht sein. Das wahre Licht ist der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten. Auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Soweit unsere Bibelstelle für heute. Ich würde gerne noch mit uns beten und ich lade uns ein, dass wir uns auch innerlich ausrichten, unser Herz öffnen. Ich glaube, dass Gott zu uns sprechen möchte, auf ganz verschiedene Art und eben auch durch sein Wort. Herr Jesus, ich danke dir, dass du das Wort bist. Herr, und wir beten, dass du uns heute leitest und führst durch dein Wort hindurch, Heiliger Geist. Wir geben dir Erlaubnis, dass du zu uns sprechen darfst, dass du uns verändern darfst. Wir wollen nicht nur Information hören, sondern es soll lebendig werden in uns und es soll vom Hören zur Tat werden. Alle Ehre sei dir, Jesus. Amen. Wann hast du das letzte Mal etwas richtig Schönes gesehen? Und wie ging es dir damit? Wenn ich an Schönes denke, an Schönheit denke, dann denke ich natürlich an meine Frau, ist klar, die heute Geburtstag hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber wenn ich an Schönheit denke, dann denke ich auch an manche Momente, wo mir Schönes begegnet ist. Ich denke an Natur. Wir durften 3 Jahre in Australien leben und die Natur in Deutschland ist schön. Aber dort, es war nochmal irgendwie ein anderes Level. Ich denke vielleicht an ein schönes Musikstück. Ein Bild, das dich berührt. Wann ist dir das letzte Mal was richtig Schönes begegnet und was hat es mit dir gemacht? Wenn ich was richtig Schönes entdecke, dann staune ich. Manchmal fehlen mir die Worte, ich kann gar nicht beschreiben, was mir gerade so durch den Sinn geht, was ich gerade fühle. Manchmal, wenn mir was richtig Schönes begegnet, dann kommen mir auch Tränen in die Augen. Und wenn mir was richtig Schönes begegnet, dann denke ich so, Herr, lass diesen Moment nicht vorbeigehen. Vielleicht geht es dir ähnlich. Schönheit macht etwas mit uns. Die Philosophin Simone Weil, sie hat mal gesagt, das Schöne ist das, was man nicht ändern will. Vielleicht kennst du so Momente, wo dir Dinge begegnen und du sagst, boah, ich wüsste gar nicht, was ich hier anders machen, was ich ändern will. Nein, es ist genau so schön, wie es jetzt ist. Schönheit ist wertvoll, einfach, weil es ist. Und ich glaube, Schönheit, wenn uns Schönheit begegnet, dann weist uns das und es zeigt uns eine Sehnsucht in uns auf. C.S. Lewis, der Autor, der auch die Chroniken von Narnia zum Beispiel geschrieben hat, dem einen oder anderen sagt es vielleicht etwas, die wurden dann auch mal verfilmt, richtig gute Literatur. Er hat Folgendes geschrieben: Die Bücher oder die Musik, in denen wir die Schönheit vermuteten, werden uns im Stich lassen, wenn wir uns auf sie verlassen. Sie lag nicht in ihnen. Sie kam nur durch sie hindurch und was durch sie hindurch kam, war Sehnsucht. Wenn wir Schönheit begegnen, dann löst das etwas in uns aus, weil es eine Sehnsucht, einen Punkt in uns trifft. Denn die schönen Dinge, die uns begegnen, die sind wie ein Wegweiser, wie ein Schild, die auf etwas hinweisen und zwar nicht auf sich selbst, sondern auf den, der diese Schönheit hervorgebracht hat. Auf den Schöpfer. Schönheit führt uns zu Gott, von dem alles ausgeht. Seit Jahrtausenden machen sich Menschen Gedanken darüber, genau über das Schöne. Warum nennen wir etwas schön? Was ist eigentlich Schönheit? Der griechische Philosoph Platon zum Beispiel, der so um 400 vor Christus gelebt hat, er hat sich das so erklärt: Wenn uns etwas Schönes begegnet, dann erinnert uns das an die wahre, vollkommene Ideenwelt, die die Seele vor der Geburt im Himmel geschaut hat. So hat er sich das erklärt in seiner philosophischen Welt. Das heißt, er ist davon ausgegangen, unsere Seele hat schon mal gelebt und war in einer perfekten Welt. Und wenn wir hier auf dieser Erde sind, uns begegnet etwas Schönes, dann erinnert uns das sozusagen an diese tolle, schöne, perfekte Ideenwelt. Ja, ich habe da viele Fragezeichen. Aber einen Punkt, glaube ich, den hat er getroffen. Wenn wir in Prediger gehen, gehen wir zurück in die Bibel, das ist die bessere Wahrheit. Im Buch der Prediger, Kapitel 3, Vers 11, da steht Folgendes: Er hat alles schön gemacht. Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Ich glaube, Platon hat etwas erkannt, auch wenn er dann in einem anderen Weg abgebogen ist. Ich glaube nicht, dass er den wahren Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, erkannt hat. Aber er hat erkannt, dass wenn uns etwas Schönes begegnet, dass es eine Ahnung in uns trifft, einen Punkt in uns trifft, eine Ahnung, die Gott in unser Herz gelegt hat, dass da etwas ist, was über dieses Leben hinausgeht und was über diese Welt hinausgeht. Eine Ahnung, dass da doch etwas sein muss, der größer ist als wir, der größer ist als diese Schöpfung. Jemand, der von dem alles ausgeht und jemand, der uns das geben kann, was unser Herz und unser Leben wirklich brauchen. Gehen wir zurück ins Johannesevangelium, das wir vorhin gelesen haben, Johannes Kapitel 1. Der erste Satz, glaube ich, ist sehr bekannt. Am Anfang war das Wort. Dieser Begriff, der hier als Wort übersetzt wird, im Griechischen ist Logos. Und es wird zwar hier mit Wort übersetzt, auch in den meisten Bibelübersetzungen, aber es ist eigentlich zu kurz gegriffen, denn dieser Begriff Logos im Griechischen ist sehr komplex. Es gibt kein einzelnes Wort, was das übersetzen kann. Die Philosophen haben jahrelang und jahrhundertelang überlegt, was ist es denn, was diese Welt, was dieser Welt zugrunde liegt? Was ist es denn, was hinter allem steckt? Gibt es da etwas, der das erdacht hat? Gibt es allgemeine Prinzipien, die alles umspannen? Alles das steckt in diesem griechischen Begriff Logos drin. Und jetzt kommt Johannes her. Nach Jahrhunderten des philosophischen Nachdenkens. Und er sagt, ja, am Anfang war dieses Wort, am Anfang war Logos. Aber passt auf, das Wort war bei Gott. Okay, da könnten die meisten auch noch mitgehen zur damaligen Zeit. Und das Wort war Gott selbst. Okay, aber im Vers 14, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Johannes sagt, dieser Logos, das, wonach ihr so lange gesucht habt, das ist in Jesus Christus. Er ist es, durch den alles geworden ist. Er ist es, der ohne Anfang und ohne Ende ist. Ihr habt euch so lange die Köpfe zerbrochen darüber. Schaut mal, der Mensch gewordene Sohn Gottes, er ist dieses Logos, dieser Logos. Und wenn wir ihn sehen, dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir ihn sehen, dann sehen wir die Schönheit Gottes in Person. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Schaut mich an und ich zeige euch den Weg zum Vater. Gott ist Schönheit. Und deswegen sagt Johannes Hartl, der Gründer des Gebetshauses in Augsburg, wir brauchen eine Revolution zur Schönheit. Wir brauchen eine Revolution zur Schönheit. Er sagt, wir brauchen eine Antwort auf diese funktionalisierte, sterile und leistungsorientierte Welt. Wir brauchen eine Antwort, dass alles hauptsächlich muss eine Funktion erfüllen. Alles ist so steril geworden. Alles ist auf Leistung orientiert. Ein anderer N.T. Wright, den ich jetzt hier nicht als Folie habe, er sagt, die größte Krise unserer Zeit ist die Krise der Schönheit. Uns ist etwas abhanden gekommen. Ich glaube, Johannes Hartl und N.T. Wright, sie zeigen uns oder wollen uns auf etwas stoßen. Über Jahrhunderte lang hat den Kirchenbau geprägt diese Idee von Schönheit. Wenn Menschen eine Kirche sehen sollten im Mittelalter, in der Renaissance und in späteren Zeiten, dann sollten sie anhand der Architektur sehen, wie groß Gott ist, wie schön Gott ist. Wenn sie eine Kathedrale betreten und die höher ist als jedes Gebäude der damaligen Zeit und sie gehen hinein und sie können nur so die Augen aufmachen. Dieses Staunen sollte ein Staunen sein, das auf Gott hinweist, den Schöpfer aller Dinge. Deswegen kann ich es auch verstehen, wenn manchmal Leute sagen, du, ich komme aus einer anderen kirchlichen Tradition und ich sag ganz so einfach von der Architektur her und vom Bau her muss ich sagen, da fehlt mir ein bisschen was in Freikirchen, dieses Wow, dieser Wow-Effekt. Und kann ich ein Stück weit verstehen. Ich komme ja auch aus dieser Tradition, bin so aufgewachsen. Jetzt ist natürlich Form nicht alles, um nicht mich bitte falsch verstehen. Aber dieser Gedanke von, wow, in Kirche, da ist Schönheit und diese Schönheit weist auf die Schönheit des Schöpfers hin. Aber Johannes Hartl sagte, okay, da hat es eine Entwicklung gegeben. Früher gab es die schönsten Künste in Kirchen. Die schönsten Gemälde waren in Kirchen. Kirche war ein Ort der Künste und der Schönheit. Und heute denken wir oft nur eher zweckmäßig und funktionsorientiert. Johannes Hartl hat eine Konferenz begründet, schon im Jahr 2008, die heute heißt die Mehrkonferenz, damals glaube ich noch nicht. Es war eine Gebetskonferenz und da waren so 70 bis 100 Teilnehmer am Anfang. Inzwischen in diesem Jahr waren um die 11.000 dort, auch ein paar von uns waren bei dieser Mehrkonferenz Anfang des Jahres in Augsburg dabei. Und es ist ein Ort, wo man zusammenkommt, um zu beten, um im Lobpreis zusammenzustehen. Aber es ist auch bewusst ein Ort, wo man zusammenkommt, wo Kreativität und Schönheit einen Platz haben soll. Und ich habe einen Vortrag von Johannes Hartl angehört und der hat einen Satz gesagt, den fand ich sehr herausfordernd und vielleicht geht es dir auch so. Er hat gesagt, ich arbeite lieber mit säkularen Veranstaltungsfirmen zusammen als mit christlichen. Also ich arbeite lieber mit Veranstaltungsfirmen zusammen, die nicht christlich geprägt sind, als mit christlichen. Und er erklärt auch, warum. Wenn man mit Christen zusammenarbeitet, dann ist es manchmal so, dass sie schnell sagen, muss nicht sein. Ach komm, lass es uns nicht übertreiben, lass uns eher ein bisschen kleiner machen, kleinere Brüche. Außerdem ist ja auch wichtig, dass der Mensch nicht im Mittelpunkt steht. Wir wollen ja nicht, dass jemand den Ruhm oder die Ehre bekommt, sondern das soll ja alles Gott bekommen, was ja auch berechtigt ist, natürlich. Aber Christen stehen oft irgendwie auf der Bremse, wenn es darum geht, Schönheit Gottes zu repräsentieren, sagt er damit. Und ich glaube, er hat einen Punkt. Jetzt ist dieser Vortrag schon ein paar Jahre her und ich glaube, es hat sich vieles getan, auch im deutschsprachigen Raum, dass man erkannt hat, wow, wir dürfen auch Schönes im christlichen Raum tun. Aber dieser Gedanke von für die Kirche gut genug, so ganz ist er, glaube ich, noch nicht verschwunden. Das ist das, was Johannes genervt hat, Johannes Hartl, weshalb er gesagt hat, dann arbeite ich lieber mit denen zusammen, die sagen, wow, okay, da bin ich dabei. Und ich habe ja gesagt, diese Predigtserie darf uns auch ein bisschen herausfordern, oder? Wenn du nicht herausgefordert werden willst, darfst du nicht in die Kirche kommen. Sorry, das Wort Gottes, das fordert uns heraus. Ja? Wo haben wir eine für die Gemeinde gut genug Mentalität? Du und ich, auch ich selber muss mich prüfen, wir alle. Wo haben wir eine für die Gemeinde gut genug Mentalität entwickelt? Mein Sofa daheim, nee, ist durchgesessen und ist nicht mehr so gut, aber für die Gemeinde gut genug. Ich bin froh, über diese Zeiten sind wir hinaus. In der Arbeit, natürlich gebe ich mein Bestes, ich werde dafür bezahlt. Aber in der Gemeinde ist es gut genug. Pünktlich zur Arbeit kommen, ja, sonst kriege ich ja Stress mit meinem Chef. Für die Gemeinde ist gut genug. 5 Minuten nach der Zeit ist es Christenpünktlichkeit. Wir lachen, aber ich glaube, ihr merkt, was ich meine. Ja? Wenn wir einen Wert definieren, wo wir sagen, wir wollen eine Kultur der Schönheit leben, wir bringen Schönheit hervor. Ich denke an den Tempel. Der Tempel war zur damaligen Zeit der Ort, wo Gottes Gegenwart sich manifestiert hat. Gott wollte unter seinem Volk leben und er hat entschieden, natürlich kann der Gott, der alles gemacht hat, nicht in 4 Wänden wohnen, das ist klar. Aber er hat sich entschieden, ich möchte einen Ort, wo Himmel und Erde sich begegnen. Und dieser Tempel, der muss schön gewesen sein, wenn wir das Alte Testament lesen. Gott war es wichtig, dass dieser Tempel schön ist. Denn es ist der Ort, wo sein Volk ihm begegnet und wo er seinem Volk nahe kommt. Ja, heute, das Gemeindezentrum ist nicht unser Tempel. Wir als Gemeinde, als Schwestern und Brüder in Christus, sagt aber das Neue Testament, wir sind der Tempel Gottes. Und wie repräsentieren wir diese Schönheit Gottes unter uns? Wie repräsentieren wir sie durch den Ort, wo wir zusammenkommen als Volk Gottes, als Gemeinde? Durch eine für die Gemeinde gut genug Mentalität oder eine, wow, ich habe die Schönheit Gottes gesehen und ich möchte das widerspiegeln, Mentalität. Ja, das ist manchmal ein Kampf, denn Johannes Hartl sagt auch, Schönheit ist oft zweckfrei. Und deswegen hat man es nicht so auf dem Schirm. Wir sind gerade in einem Bauprojekt und es ist richtig ein Kampf, weil es gibt so viele Dinge und Vorschriften, die alle ihre Berechtigung einfordern. Brandschutz ist natürlich wichtig. Dämmschutz und so weiter. Wir haben einen großen Posten, den wir eigentlich uns sparen wollten, den wir jetzt wahrscheinlich doch umsetzen müssen. Und wir merken, wie es ein Kampf ist, zu sagen, hey, wir wollen nicht nur Funktion im Auge haben, sondern wir wollen auch Schönheit im Auge haben. Und wir haben ein Gestaltungsteam, das immer wieder sich dafür einsetzt und uns auch pusht und sagt, Leute, vergesst nicht, wir wollen es auch schön haben und nicht nur funktionell. Und manchmal ist es frustrierend, das verstehe ich, und manchmal ist es echt ein Kampf, denn alles, was so seine Berechtigung fordert, das kommt ganz automatisch. Aber Schönheit, dafür musst du dich einsetzen, da musst du sagen, das wollen wir, weil es kommt nicht von allein. Um Exzellenz muss man ringen. Denn Schönheit rentiert sich nicht immer sichtbar. Wir bringen Schönheit hervor, weil wir an einen schönen, an einen herrlichen Gott glauben. Sollte die Kirche nicht ein Ort sein, der für Schönheit bekannt ist, weil sie auf den Gott aller Schönheit hinweist? Gott hätte alles in Grau erschaffen können, oder? Hätte, wäre sein Recht. Gott hätte alles in Grau erschaffen können, aber nein, er erschuf eine bunte Farbenpracht. Gott hätte eine Art von Vögeln erschaffen können, hätte auch gereicht. Nein, Gott schuf über 10.000 bekannte Arten von Vögeln. Gott hätte eine Art von Käfer erschaffen können, die uns nervt. Nein, er hat über 350.000 Arten von Käfern erschaffen. Er hätte einen Planeten erschaffen können. Unseren am besten. Aber er schuf ein gigantisches Universum. Gott ist schön. Gott ist herrlich. Und diese Schönheit, die hat er in seine Schöpfung hineinfließen lassen. Im ersten Buch Mose 1, Vers 31, da betrachtet Gott alles, was er geschaffen hat, heißt es da. Und es war sehr gut. Er schaut seine Schöpfung an, er schaut sein Werk an und er sagt, es war sehr gut. Wir können auch übersetzen, es war sehr schön. Und im Psalm 104, da preist der Psalmist die Schöpfung im Vers 24, wenn er sagt, O Herr, welch unermessliche Vielfalt zeigen deine Werke. Sie alle sind Zeugen deiner Weisheit. Die ganze Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Und weißt du, was da drin steckt? Wenn alles wunderbar ist, was Gott gemacht hat, dann heißt es, dass auch du wunderbar gemacht bist. Und ich bin mir sicher, dass Leute heute unter uns sind, vielleicht auch online dabei, und du kämpfst mit Minderwertigkeitsgefühlen. Ja, du hast das Gefühl, du bist nicht genug, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht was auch immer genug. Aber wenn wir sagen, dass Gott Schönheit ist und dass sein Werk gut ist und wunderbar ist, dann bist auch du wunderbar gemacht. Und das möchte ich dir zusprechen, wenn du das heute bist, wenn du merkst, Worte alleine geben mir das nicht. Das haben mir schon viele Leute gesagt, aber es kommt nicht im Herzen an, weil dich Dinge im Leben geprägt haben. Dann möchte ich dir zusprechen und ich hoffe und bete, dass es Gottes Wort in dir lebendig wird und dass es für dich zur Wahrheit wird in deinem Herzen. Du bist wunderbar gemacht. Ich denke mir manchmal, wenn eine gefallene Schöpfung so schön ist, wie schön muss erst die neue Schöpfung sein? Und wenn die Schöpfung so schön ist, wie schön muss erst ihr Schöpfer sein? Die Schöpfung ist wie ein Hinweisschild auf den, der alles gemacht hat, zu seiner Ehre und seiner Herrlichkeit. Wo sehen wir dieses Hinweisschild? Was sehen Menschen, wenn sie uns sehen? Uns als Person, aber auch uns als Gemeinde. Sind wir so ein Hinweisschild auf Gottes Größe und Herrlichkeit? Oder haben wir da noch Ausbaupotenzial? Was ist mit unserer Kultur der Schönheit? Wenn wir sagen, wir bringen Schönheit hervor, das klingt ja schon sehr hochgegriffen. Wie wirkt sich das aus auf mein Leben? Wie wirkt sich das aus auf uns als Gemeinde? Wie wirkt sich das darauf aus, wie wir dienen? Was ist Schönheit im Lobpreis? Was ist Schönheit, wenn du in der Kamera bist? Was ist Schönheit im Kindergottesdienst, im Welcome-Team, im Kaffee-Team, im Reinigungsteam, wo auch immer du dienst und dich einbringst? Wie können wir eine Kultur der Schönheit haben, wo wir sagen, Herr, wo auch immer du mich gebrauchst, mit meinen Gaben oder einfach mit meiner Bereitschaft, wie kann ich deine Schönheit repräsentieren? Wie kann deine Schönheit durch meinen Dienst und durch mich leuchten? Wie kann ich zum Hinweisschild werden für deine und auf deine Schönheit? 2008, Thomas, jetzt ist es soweit, vor 2 Jahren hast du mir es geschrieben und jetzt kommt. 2008, da wurde auf der ICE-Strecke von Nürnberg-Erfurt, bei dem Ausbau, beim Graben etwas entdeckt. Eine Tropfsteinhöhle. Und die wurde erkundet und Leute sind rein, Höhlenforscher, und haben sich diese Höhle angeschaut und haben festgestellt, wow, wie schön ist es hier. Und man spricht heute von einer der schönsten Tropfsteinhöhlen Thüringens, ich habe sogar gelesen, Europas. Aber hätten die da nicht gegraben, hätten sie diese Höhle nie gefunden. Das heißt, diese Schönheit wäre nie entdeckt worden. Es wäre einfach nur Schönheit gewesen zur Ehre Gottes und kein Auge hätte es je gesehen. Hey, wie viel Schönheit gibt es in dieser Welt, die kein Auge je gesehen hat? Und trotzdem hat Gott es gemacht. Ich finde es so beeindruckend. Gott hat es nicht nur für uns geschaffen zum Genießen. Es gibt so viel Schönheit, die einfach nur zu seiner Ehre ist und kein Mensch wird es je mit seinem Auge sehen. Auch da, wo wir wirken und da, wo wir dienen, nicht alles sehen Menschen, nicht alles nehmen Menschen wahr. Vielleicht bist du oft in deinem Büro oder im Stillen und du tust Dinge und du gibst dein Bestes und niemand wertschätzt es. Aber einer sieht's. Gott sieht es. Er sieht diese Schönheit. Und wisst ihr was, wenn wir uns bewusst machen, dass das Wichtigste ist, dass wir unserem Herrn dienen und ihm zur Ehre Schönheit hervorbringen, dann ist auch nicht mehr so entscheidend, ob Menschen uns zuapplaudieren oder nicht, ob Menschen es wertschätzen oder nicht, sondern wir tun es zu seiner Ehre. Und nicht weniger deswegen, sondern mit Leidenschaft, mit allem, was in uns ist, geben wir unser Bestes für ihn. Was ist der Unterschied zwischen Schönheit und Perfektionismus? Der ein oder andere, der hier ist, der fühlt sich vielleicht unter Druck gesetzt durch das, was ich sage. Gestresst, weil du sagst, boah, ich muss ja unter der Woche so viel tun und meine Zeit ist knapp und meine Kraft ist knapp und jetzt soll ich hier noch in der Gemeinde, in der Kirche Schönes tun. Das stresst mich richtig. Was ist der Unterschied zwischen Schönheit und Perfektionismus? Ich glaube, Perfektionismus entsteht dann, und ich kann es sagen, ich bin ein latenter Perfektionist, ja? Also ich spreche aus eigener Erfahrung. Perfektionismus ist da am Werk, wo in mir eine Leere ist. Und diese Leere, wie auch immer sie entstanden ist, versuche ich auszufüllen durch mein Tun und indem alles perfekt und gerade und ordentlich ist. Aber dieses Maß wird nie voll. Du kippst vielleicht Wasser rein, aber dieser Brunnen wird nie voll. Das ist Perfektionismus. Du hast ein Ziel, du hast etwas, einen Anspruch und dem läufst du hinterher, aber er wird nie erfüllt. Und das macht müde und das macht leer und es brennt aus. Das ist Perfektionismus. Das ist aber nicht das, wovon ich heute spreche. Wir sprechen über Schönheit. Und es ist was ganz anderes. Schönheit heißt, ich schaue Jesus an. Ich schaue diesen Gott an, der alles wunderbar gemacht ist, der die Schönheit in Person ist. Ich staune vor seiner Schönheit. Ich bin beeindruckt. Ich falle auf die Knie und ich sage, Herr, weil du schön bist und weil du mich schön gemacht hast, möchte ich Schönheit nach außen geben. Weil du mich füllst und weil du mein Leben voll machst, aus diesem darf herausfließen Schönheit auch in die Welt hinein, zu meinen Geschwistern, in die Gemeinde hinein, in meinen Alltag hinein. Merkt ihr was? Völlig unterschiedlicher Ansatz. Der eine ist von Leere geprägt und der andere kommt aus einer Fülle. Aber die können wir nur bei Gott bekommen. Wenn du also wie ich ein Perfektionist bist oder Ansätze dazu hast, dann lasst uns gemeinsam zu diesem Gott gehen und lasst uns füllen von ihm und aus seiner Fülle heraus. Zwei Dinge möchte ich uns zum Abschluss noch mitgeben, die Bibel auch über Schönheit sagt, der Vollständigkeit halber. Die Bibel spricht nämlich auch davon, dass diesseitige Schönheit vergänglich ist. Und dass es eine Schönheit gibt, die unvergänglich ist. Und die Bibel spricht auch davon, dass wir nicht nur auf unser äußeres Erscheinungsbild, nicht nur auf die äußere Schönheit achten sollen, sondern auch eine innere Schönheit. 1. Petrus 3, die Verse 3 bis 4. Sorry, das sind jetzt die Frauen adressiert, aber wir können genauso die Männer mit reinnehmen. Ja? Nicht der äußerliche Schmuck, wie kunstvolle Frisuren, goldene Ketten oder aufwendige Kleidung soll euch Frauen auszeichnen. Eure Schönheit soll von innen kommen. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist euer unvergänglicher Schmuck. Das ist es, was Gott als wirklich kostbar ansieht. Hat Gott was gegen Schmuck? Nein. Hat Gott was gegen äußere Schönheit? Nein. Wir müssen genau lesen. Das, was euch auszeichnet. Also was denkst du, was dich ausmacht? Worüber definierst du dich? Und Social Media, unsere heutige Welt, macht es uns so leicht, uns allein übers Äußere zu definieren. Und wenn man ehrlich ist, die meisten, denen reicht ja auch der äußere Schein. Und was innen ist, ist den meisten völlig egal. Solange der Schein passt, ist alles gut. Und Gott erinnert uns hier durch dieses Wort daran, hey, es geht nicht nur um den äußeren Schein. Es geht darum, dass diese Schönheit von innen kommt. Kümmere dich auch um deine innere Schönheit. Der innere Mensch. Lass deine Werte und deinen Charakter prägen durch mich, verändern durch mich. Deine Haltungen. Das ist es, was uns schön macht als Frauen und als Männer. Sprüche 31, Vers 30. Anmut kann täuschen und Schönheit vergeht. Doch wenn eine Frau, und ich ergänze, und ein Mann Ehrfurcht vor dem Herrn hat, dann verdient er, dann verdient sie das höchste Lob. Ehrfurcht vor Gott. Er ist es, der unser Inneres verändert. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Vielleicht brennt dir etwas schon lange jetzt unter den Nägeln, seit ich über Schönheit spreche, nämlich ein Sprichwort: Schönheit liegt doch im Auge des Betrachters. Was der eine schön findet, muss der andere noch lange nicht schön finden. Und das stimmt, Geschmäcker sind sehr verschieden. Aber es gibt einen Punkt, wo es keine Diskussion mehr um schön oder nicht schön gibt. Wo es keine Diskussion mehr um Geschmack gibt. Und so einen Moment, den erfährt Johannes später in seinem Leben, ganz spät. Im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung, im ersten Kapitel, ab Vers 12, da schreibt er: Ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Da sah ich 7 goldene Leuchter. Mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Er hatte ein langes Gewand an und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja, weiß wie Schnee. Seine Augen leuchteten wie die Flammen eines Feuers. Die Füße glänzten wie glühende Bronze im Schmelzofen und seine Stimme dröhnte wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete strahlend hell wie die Sonne. Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Die Diskussion um Schönheit und Geschmack hört auf, wo wir ihm, diesem Logos, dem menschgewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus, gegenüberstehen und wir alle sagen werden, wahrscheinlich gar nichts, sondern einfach nur staunen über seine Schönheit. Und so sagt Mose im Alten Testament zu Gott an einer Stelle: Lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Und lasst uns das zum Gebet auch für uns heute machen. Herr, zeig mich dich in deiner Schönheit. Zeig mir deine Schönheit. Zeig mir deine Herrlichkeit. Wir wollen jetzt in eine Zeit gehen, wo wir uns noch Zeit nehmen, im Lobpreis zu gehen, in Anbetung, aber wo wir auch hinhören wollen, was Gott zu uns sprechen möchte. Und wenn du den Eindruck hast, ja, Gott spricht und er spricht zu dir, dann nimm das gerne, hör gut zu und lass Gott zu dir sprechen. Wenn du das Gefühl hast, es ist für jemand anders, dann frag Gott: Herr, für wen ist dieses Wort? Und sprich die Person gerne nach dem Gottesdienst an. Aber bitte nach folgendem Schema: Frage, ob du ins Leben hineinsprechen darfst. Bleib demütig dabei, tu nichts dazu und tu nichts weg. Lass uns ermutigen. Und wenn du das Gefühl hast, es ist für alle die ganze Gemeinde, dann komm gerne auf mich oder auf die Gemeindeleitung zu, den Konrad, der heute mit hier ist. Und wir hören uns gerne mit dir gemeinsam an, was Gott spricht. Aber ich glaube, dass er heute noch sprechen möchte. Herr, zeig uns deine Herrlichkeit. Herr, vergib uns, wo wir nach dem Muster gelebt und gedient haben, für die Kirche gut genug oder sogar für Gott schon noch gut genug. Herr, du bist ein Gott der Schönheit. Du hast Schönheit in uns hineingelegt und sie darf hinausfließen, auch durch uns in diese Welt hinein. Wir wollen deine Schönheit repräsentieren. Wir wollen, dass Menschen auf dich hingewiesen werden. Herr, wir preisen dich und wir ehren dich. Wie schön ist deine Herrlichkeit.